Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
Hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour.
Hallo, hallo.
Heute zu unserer 30. Folge.
Yay.
Krass, oder?
Ja, wie die Zeit verfliegt, das ist unfassbar.
Ja.
Und was in 30 Folgen so angewachsen ist, das ist Wahnsinn.
Stimmt, ne? Mhm. Im November ging's los und jetzt... Der Wahnsinn. Auch, ja, dank unserer Creepy Family, ohne die das alles nicht möglich wäre.
Voll. Wirklich. Jeden Tag denke ich mir das aufs Neue, wenn wir Sachen bekommen, egal ob über Instagram, Facebook oder über die Mail.
Mhm.
Wahnsinn. Mhm. Also richtig, richtig cool. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Weil ohne dich würden wir ja gar nicht hier sitzen.
Ja, das stimmt. Und heute zum Jubiläum gibt's einen fetten Serienkiller und ich freue mich schon mega drauf.
Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Wir sprechen heute über Jeffrey Dahmer. Hast du den Namen schon mal gehört?
Ja, natürlich.
Ja, sehr gut. Ich habe auch ganz viel in der letzten Zeit recherchiert und es ist immer wieder gefallen, dass es der wohl schrecklichste Serienkiller aller Zeiten war. Ich glaube, an dem scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Weil ich fand den zum Beispiel, kommen wir später noch zu allem, aber ich finde den auch irgendwie so, ich hatte immer so Mitleid mit dem, wenn ich irgendwas über den gehört habe.
Mhm.
Also ich bin gespannt, was du später sagst.
Klingt vielversprechend, aber bevor wir weitermachen, Disclaimer.
Ja, unbedingt. Heute unbedingt.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
So, Baby, Serienkiller sind ja absolut dein Bereich. Du bist ja die Queen, kennst dich aus, hast die Fakten. Dementsprechend wird es heute sehr entspannt für mich. Ich lehne mich zurück, nimm mir meine Cola.
Ich will aber immer wieder Einwände haben, wenn du irgendwas findest.
Ne? In Ordnung.
Die Nase hier. Und dann sagst, halt, stopp. Das will ich jetzt genauer wissen.
Halt, stopp, ich will das nicht. Ich bin ruhig und du darfst loslegen.
Dann fangen wir mal an. Es geht heute um Jeffrey Lionel Dahmer. Der wurde am 21. Mai 1960 in West Allis geboren. Milwaukee, Wisconsin ist das. Ne? Mhm. Also auch ein Bereich, wo wir eigentlich bis jetzt noch nicht waren. Seine Eltern waren Lionel und Joyce Dahmer. Und Jeffrey war das Erstgeborene. Ne? Also Jeff Dahmer war das erste Wunschkind von den beiden. Und bis zu seinem 6. Lebensjahr galt er als glückliches und zufriedenes Kind. Also ich habe mir auch ganz, ganz viele Videos angeguckt. Eigentlich immer am Lachen. Sein Vater hat ihn ganz oft vorne auf dem Fahrradlenker mitgenommen. Das hat ihm gefallen oder ist hier mit so einem Dreirad rumgefahren. Also alles super. Aber dann gab es eine Phase nach diesem 6. Lebensjahr, wo sich so viel für Jeff geändert hat, dass das alles so ein bisschen düsterer wurde.
Mhm.
Und zwar ging es damit an, dass seine Familie von Wisconsin nach Bath in Ohio gezogen ist. Also ein Umzug war dessen geschuldet, dass sein Vater Chemiker war und eine neue Arbeitsstelle gefunden hatte. Man muss dazu sagen, er kam eigentlich aus einem sehr, 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 sehr guten Haushalt, ne? Also aus einem sehr guten Umfeld. Geld war jetzt nicht so das Problem. Er hatte einen sehr gebildeten Vater. Also er auch selbst. Jeffrey hat einen IQ von 145.
Mhm.
Also eigentlich war alles gut für ihn. Genau, auf jeden Fall sind sie umgezogen. Und ja, zusätzlich zu diesem Umstand des Umzugs bekam Dahmers Mutter, also Joyce, auch noch einen kleinen Jungen. Also die wurde nochmal schwanger und Jeff hat einen Bruder bekommen, der hieß David.
Mhm.
Zu diesem Zeitpunkt, als seine Mutter schwanger war, erlitt Jeffrey einen Eingeweidebruch und musste ins Krankenhaus.
Wow.
Und seine Mutter war zu dem Zeitpunkt halt einfach, der ging es nicht so gut, schon in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft überhaupt nicht mehr. Die konnte irgendwie nicht so wirklich für Jeffrey da sein. Und das hat sich auch so ein bisschen bei ihm eingebrannt. Und nach der Geburt seines Bruders war die teilweise wirklich sogar zu schwach, um überhaupt das Bett zu verlassen. Also die hatte Panikattacken, chronische Angstzustände und war eigentlich gar nicht mehr in der Verfassung, so wirklich für die Familie zu sorgen. Also war halt meistens im Bett.
Ja, nicht lustig.
Nein, führte alles dazu, dass sich Jeffrey immer mehr und mehr in sich zurückzog und irgendwie hat es ihm auch so komplett an Selbstvertrauen gemangelt. Seine einst so glückliche Kindheit ist irgendwie immer dunkler geworden. Ja, war irgendwie schwierig für ihn, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. Das war alles sehr verkrampft und er hat irgendwie seine Kindheit damit verbracht, sich irgendwie anzupassen, aber hat nicht wirklich reingepasst. Und es führte natürlich dazu, dass er fast keine Freunde hatte. Du weißt, also wir alle wissen es, Kinder sind manchmal Arschlöcher. Jo. Und die haben Jeffrey auch wirklich super krass drangsaliert. Die haben ihn verprügelt. Also er war sehr, sehr lange dieser Prügelknabe von den Oberstufenschülern. Mhm. Es gab auch ein Interview, da hat er so ein bisschen erzählt und hat gemeint, das Schlimmste für ihn war eben, als er da mal in eine Situation gekommen ist, da war ein Oberstufenschüler und er hat eigentlich schon solche Angst gehabt, dass was passiert und dann hat er schon einen Schlagstock überbekommen. Also wirklich, ja, richtige Angst eigentlich vor den Älteren. Und das hatte dann zur Folge, weil er eben nicht viele Freunde hatte, dass er sich andere Beschäftigungen gesucht hat.
Okay.
Ja, er hat ein gesteigertes Interesse an Tieren entwickelt. Und natürlich nicht so, wie das normal
nicht zum
wäre.
Kuscheln.
Natürlich nicht. Jeff ist gezielt an der Hauptstraße entlang gegangen und hat nach totgefahrenen Tierkadavern gesucht. Mhm. Er war total fasziniert von toten Tieren, wie man die vielleicht auch aufschneiden kann, was da im Inneren ist. Also eigentlich sehr interessiert an der Anatomie.
Ja.
Der hat dann wirklich so ein richtiges Geheimversteck gehabt mit vielen präparierten totgefahrenen Tieren und hat die in einem Waldstück hinter seinem Elternhaus auch versteckt.
In so jungen Jahren?
In so jungen Jahren, ja. Und hat da eben auch rumexperimentiert und hat aufgeschnitten und war da sehr neugierig. Mit 13 kam er dann in die Pubertät und hat natürlich seine Sexualität entdeckt. Und das allererste Mal, dass er überhaupt mit irgendeinem Menschen körperlichen Kontakt hatte, war tatsächlich mit einem Nachbarnsjungen und mit dem hat er rumgeknutscht. Und da hat er sofort gewusst, okay, es sind die Jungs, die ihn interessieren.
Mhm. Was ja okay ist.
Absolut. Aber irgendwie hat sich das alles so in Jeffreys Kopf vermischt, was sehr gefährlich war. Denn er hat sexuelle Erregtheit mit dem Aufschlitzen von toten Tieren verbunden. Also das ist alles so, ist also seine Neugier und sein Trieb hat sich so mit der Sexualität verschmolzen und irgendwie ging das dann auch gar nicht mehr in seinem Kopf auseinander.
Mhm.
Und so kam es laut eigenen Aussagen von Jeffrey dazu, dass er bereits mit 14 Jahren das erste Mal richtig konkrete Fantasien über einen Mord hatte. Mit 14.
Ja.
Also das ist schon extrem. Und das Schlimme war aber an der ganzen Geschichte, dass der Mord an sich, ja, da war nicht Schluss.
Mhm.
Sondern er hatte wirklich in seinem Kopf die Vorstellung, Sex mit der Leiche zu haben. Also, dass er die Leiche vergewaltigen und missbrauchen kann.
Mit 14?
Mit 14. Und im selben Alter, wenn du es schon so schön sagst, hat er auch seine ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Auch sehr früh, wenn du mich fragst.
Ja.
Er trank sehr viel, er hatte diese komischen Angewohnheiten und es führte natürlich auch dazu, dass diese besondere Art den wenigen Menschen, mit denen er wirklich Umgang hatte, also zum Beispiel so ein paar Freunde, die er dann hatte oder Bekannte aus der Schule, die haben das schon mitbekommen. Also ich habe zum Beispiel ein Interview gesehen von einem ehemaligen Klassenkameraden von Jeffrey. Die waren auf einem Angelausflug und Jeff hat den Fisch am Haken, hat ihn rausgezogen und hat sofort angefangen, dieses Tier zu zerschneiden. Also er hat angefangen, den Fisch zu zerschneiden und nicht aufzuschneiden und so zizieren, sodass du ihn ausnehmen kannst, sondern der hat einfach wild drauf losgeschnitten. Und als er ihn dann fragte, so, was soll das denn, hat Jeffrey einfach ganz nüchtern gesagt, ich wollte eben nur wissen, wie das von innen so aussieht. Und allgemein, also ich habe über ihn ganz, ganz viele Berichte gesehen, wie er denn als Teenager dann so war. Also wie gesagt, es fiel immer auf, er war immer betrunken. Er hatte ein richtiges Alkoholproblem, eben schon ab 14, kam immer betrunken in die Schule und war einfach so ein Außenseiter, konnte aber trotzdem total charmant sein, wenn er wollte.
Mhm.
Die paar Freunde, die er dann hatte, mit denen hat er auch nur Mist gemacht. Ne? Also so typische jugendliche Streiche, genau. Mhm. Sie waren fürs Jahrbuch zuständig. Beiträge schreiben und diese ganzen Sachen zusammentragen. Und dann haben sie tatsächlich Dama immer wieder in verschiedene Fotos eingefügt, wo er eigentlich gar nicht mit dabei war.
Eigentlich lustig.
Eigentlich lustig. Und es ist dann auch im Nachhinein irgendwann aufgefallen, also bevor das Ganze in Druck ging, konnte dann aber nicht mehr bearbeitet werden. Das heißt, Dama war zum Beispiel auf einem Bild von einem Club, in dem er gar nicht war, komplett ausgeschwärzt. Also das heißt, da war eine schwarze Silhouette in einem Bild von 50 Leuten oder so. Und ein Kumpel von ihm hat das dann damals in einem Interview sehr schön zusammengefasst. Er hat gemeint, das war das Sinnbild für Damas Jugend. Er hatte keinen Platz. Er war der Junge, den eigentlich niemand wollte, der aber da war.
Verstehe, ja.
Und das fand ich sehr spannend. Oder dann haben die ihm irgendwie $35 gegeben, dass er in der Stadt einen epileptischen Anfall und sowas vorspielt. Und für sowas war er immer zu haben. Also er mochte schon irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, war aber eigentlich immer total unscheinbar. So ein Sidefact am Rande fand ich nämlich sehr spannend, weil man hört immer so viel, der Serienmörder war als Kind so oder so, aber man bekommt diese alltäglichen, normalen Seiten ja gar nicht zu hören. Das erzählt dir ja niemand.
Ja,
und bei Jeffrey, und bei Jeffrey fand ich das sehr spannend. Auch, dass er zum Beispiel mal in der Bibliothek mit seinen Kumpels saß und hat dann ganz laut in seinem Buch gelesen und ganz laut und schrill den Namen der Bibliothekarin geschrien. Und die ist nach oben geschreckt und die hat jeden angeguckt, nur nicht Jeffrey, weil sie dachte so, das kann der gar nicht sein. Der war so stur in sein Buch vertieft, aber hat so schrill dabei geschrien. Und das waren so Beispiele, ne? Also was er eigentlich für ein Entertainer und Kindskopf war.
Stille Wasser sind tief.
Ja, ja. Wie gesagt, es fiel halt einfach nur auf, dass er einen sehr großen Drang zu Alkohol hatte und dass er ja ein sehr komisches Verhältnis zu Tieren hatte und zu deren Innerem.
Ja, unangenehm, ja.
Genau. Dahmer hat selber angegeben, dass der Alkohol, warum der so früh begonnen hat, die einzige Art und Weise war, wie er seine Neigungen unterdrücken konnte. Mhm. Und jetzt sprechen wir mal gar nicht über dieses krasse Interesse am Tod und an toten Tieren, sondern eben auch an der Homosexualität, die ja damals zu dem Zeitpunkt auch wieder total verpönt war, haben wir ja öfter, ne? Ja, es war schwierig und er hat gemeint, immer wenn er getrunken hat, dann konnte er das alles runterdrücken. Auch ein krasser Ansatz, weil viele werden ja dann lockerer oder so. Bei ihm war es das Gegenteil, er hat das als Kontrollmittel verwendet.
Habe ich so noch nie gehört.
Ja, mit 17, also in seinem letzten Jahr an der Highschool, war er so häufig betrunken, dass er wirklich kurz vorm Rauswurf von der Schule stand. Also das muss man sich mal vorstellen. Er kam morgens um 7 mit Alkoholfahne ins Klassenzimmer und das fiel natürlich auf.
Kenne ich nur von den Lehrern.
Ja. Noch ein Side-Fact oder eine Side-Story, die kommt bei Dahmer öfter vor, weil das einfach so ein komplexer Mann und so eine komplexe Story ist. Er hat damals schon mit sehr jungen Jahren einen Zeitungsartikel über einen verunglückten jungen Motorradfahrer gelesen. Mhm. Da war ein Bild mit drin und Dahmer hat sich auf der Stelle in diesen Jungen verliebt. Das ging so weit, dass er auf die Beerdigung von dem gegangen ist. Also es
wow.
war regionale Zeitungen.
Ja.
Ne? Und da hat er das gesehen. Er wollte diesen Leichnam in dem offenen Sarg sehen. Und das hat er gemacht. Also er ist da hingegangen, er kannte den nicht.
Das ist creepy.
Es ist richtig creepy. Aber was ich auch echt heftig finde, ihn hat es so erregt. Er war so angegeilt von dieser Situation, dass er noch im Beerdigungsinstitut auf die
Nein,
Toilette
sag's
gegangen
nicht.
Ist
Nein.
und masturbiert hat.
Nein!
Mhm.
Was?
Ja. Er hat sich eigentlich immer gesteigert, ne? Von, ich finde das ganz gut, das verschmilzt in meinem Kopf, das ist eine Fantasie, so. Ich finde, es ist schon ein großer Schritt, zu einer Beerdigung zu gehen von jemandem, den du nicht kennst.
Und dann danach sich noch einen runterzuwichsen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, in seinen Fantasien, wie schon gesagt, die waren sehr, sehr
anders.
Anders und auch sehr präsent. Also er war so ein richtiger Tagträumer und ist immer wieder in diesen Fantasien regelrecht versunken.
Mhm.
Und eine dieser Fantasien war bestimmt von einem jungen Jogger, den er tatsächlich immer mal wieder gesehen hat. Und er wollte in seiner Fantasie, wollte er sich in einem Gebüsch verstecken, mit einem Baseballschläger bewaffnet, wollte warten, bis der Jogger vorbeikommt, ihn dann bewusstlos schlagen und sich dann an ihm vergehen. Und das ging so weit, dass er tatsächlich mit einem Baseballschläger in den Park ging und auf den Jogger gewartet hatte.
Wie alt war der da?
17. Ja, sein großes Übel. Glück, also zumindest für den Jogger, der kam an dem Tag nicht.
Ja.
Der ist da anscheinend sonst immer gelaufen, an dem Tag nicht. Jeffrey war ein bisschen angefressen und zog enttäuscht natürlich dann irgendwann von dannen. Das war im selben Jahr, als sich auch seine Eltern scheiden ließen. Also es war irgendwie vorhersehbar, ihr ging es ja nie so gut und anscheinend haben sie sich relativ stark auseinandergelebt. Führte dazu, dass die Mutter wieder zurück nach Wisconsin gezogen ist und der Vater war vorher schon ausgezogen. Jetzt war Jeffrey alleine. Seine Mutter hat David mitgenommen, also seinen Bruder.
Mhm.
Und Jeffrey war jetzt 18 Jahre alt und war alleine im elterlichen Haus. Und da kann man jetzt sagen, was man will, ob man mit 18 jetzt schon reif genug ist oder nicht. Ich denke, Jeffrey war es damals nicht.
Ja, vor allem, weil es dann auch schwierige Umstände waren.
Und
ne?
Das war ein ganzes Haus. Also mir fiel es damals schon schwer, meine zwei Zimmer irgendwie, weißt du, in Schuss
mir heute
zu halten.
Noch.
Ja, aber
es genau. ist schon sehr ungewöhnlich, ja.
Ich glaube, das hätte nicht passieren sollen, also diese Zeit alleine, weil es führte alles dazu, dass also was wir bis jetzt wissen, also bis zu dem Stand jetzt, ist, dass er ab einem gewissen Lebensjahr ja quasi die emotionale Abstinenz seiner Mutter sehr stark gespürt hat. Mhm. Also er hat sich eigentlich von allem um jeden in der Vorbildfunktion oder in der Elternrolle im Stich gelassen gefühlt. Ne? Ja. Wenn du dich jetzt mal reinversetzt in ihn, klar, der Vater haut ab und dann die Mutter auch noch, die davor ja eigentlich eh schon aus krankheitsbedingten Gründen.
Klar, konnte die Mutter nichts dafür.
Nicht für ihn da sein konnte. Also er war so ein bisschen verloren in einer Welt ohne Freunde, ohne Familie und dann noch alleine in so einem großen Haus. Dann dieser unfassbare Bezug zu Tod und Mord und Verwesung. Ja.
Vor allem dann sitzt du als 18-Jähriger in diesem großen verlassenen Haus und dann hast du ja, also wenn du niemanden um dich rum hast, dann kommen ja erst diese ganzen Fantasien.
Genau, diese Vergewaltigungsfantasien und diese Mordfantasien.
Und dann hast du auch noch die Location gegebenenfalls.
Ja, genau. Und dazu kommen wir nämlich jetzt noch. Also Jeffrey Dahmer, Sweet 18, ja, was soll ich sagen? Jetzt geht's richtig los und jetzt bleibt's auch nicht mehr nur beim Versuch oder irgendwo, ich warte mal, ob derjenige kommt. Mhm. Ich habe ja vorher schon gesagt, er hatte immer wieder Fantasien und eine dieser anhaltenden Fantasien war, dass er mit seinem Auto die Straße entlang fährt und dass dann Anhalter mit, ich zitiere das jetzt mal, mit sehr schmalen Hüften und nackten Oberkörper und wenig Körperbehaarung steht, der nur darauf wartet, von Jeffrey mitgenommen zu werden. Das war so in seinem Kopf, diese, du siehst schon, also ich glaube, es waren schon sehr jugendliche Männer, auf die er stand. Mhm. Also schmale Hüften, nackter Oberkörper, wenig Körperbehaarung, würde jetzt alles für mich so nach Jungen schreien, ne? So.
Ja, ja.
Genau, und mit denen wollte er dann unvergesslichen Sex haben. Also das war so in seinem Kopf. Und im Juni 1978 fand Dahmer den dann auch. Genau in dieser Beschreibung hatte er diesen Jackpot für ihn gezogen, dass er den weißen 19-jährigen Stephen Hicks aufgegabelt hat. Mhm. Und ich sage jetzt, mag jetzt vielleicht komisch klingen, weiß, wir kommen später noch dazu. Und es war eigentlich alles genauso wie in seiner Fantasie. Es war wie für ihn ausgemacht. Also blieb er neben ihm stehen und hat gefragt, wo er hin will. Und der Junge, der war auf dem Weg zu einem Sommerfestival, also war eh schon in guter Laune. Und damals war einfach Trampen auch nicht so das große Ding. Das hat irgendwie jeder gemacht. Wir kennen es noch von Camper, Bundy. Die sind alle getrampt und es war kein großer Deal. Also es war völlig in Ordnung. Jeffrey Dahmer hat, so wie viele vor ihm schon, die wir hier schon besprochen haben in der Creepy Hour, mit einer sturmfreien Bude, mit Alkohol und mit Weed gelockt, ne? Also, ja, was soll man da jetzt sagen? Steve stieg also ins Auto zu Dahmer und hatte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, in was er sich da
was
eigentlich gerade hinein manövriert hat.
Ja, vor allem dann auch noch bei jungen Leuten.
Er war ja genauso alt wie er, weißt du? Ja, ja? Also 18, 19, das ist so, ja, okay.
Da denkst du doch nicht an sowas.
Tja, der eigentliche Grund, warum ihn Jeffrey mitgenommen hat, war natürlich seine Sexfantasie, aber eigentlich hat er sich eben so alleine und zurückgelassen in dem großen Haus gefühlt. Also er wollte halt einfach jemanden haben, mit dem er in dem Haus Spaß haben kann. Und ich glaube ganz arg, dass er einfach nicht alleine sein wollte. Mhm. Es ist ja halt was total Menschliches. Ne?
Verständlich, ja.
Und ja, also das hat dann auch dazu geführt, dass die beiden Männer sich betrunken haben und die haben einige gute Stunden zusammen verbracht. Das war alles cool. Und dann wollte Steve aber gehen. Also für ihn war es dann halt irgendwann vorbei und er wollte halt ja auch weiter. Er wollte ja auch auf dieses Festival. Und Jeffrey gefiel das aber überhaupt nicht. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Jeffrey Dahmers Geschichte noch so ein bisschen, ja, unterstreicht einfach. Er wollte Steve nicht gehen lassen. Er wollte jemanden dauerhaft in seinem Leben haben. Und ihm war das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, aber dann ist Folgendes passiert. Steve ist aufgestanden, wollte gehen. Die beiden haben noch so ein bisschen rumdiskutiert, weil Jeff eben nicht wollte, dass Steve geht. Und die beiden haben angefangen, sich so ein bisschen zu kloppen. Also es gab ein Handgemenge und die beiden haben gerangelt. Und in dem Moment greift Jeff nach einer Hantel und schlägt ihm damit auf den Hinterkopf. Mhm. Und weil das noch nicht reicht, hat er ihn genau mit dieser Hantel auch noch erdrosselt. Und so hat Jeffrey Dahmer seinen allerersten Mord begangen.
Wow.
Er hat später gesagt, dass er ihn überhaupt nicht umbringen wollte, also dass es eigentlich total ungewollt war und dass es nicht geplant war, aber dass genau dieser Umstand dazu geführt hat, dass Jeffrey gerade das ausgeführt hat, was er eigentlich die ganze Zeit wollte. Er hat jemanden dazu gebracht, ihn nie mehr zu verlassen. Jeffrey wird für immer bei ihm sein. Er hat ihn umgebracht und mag sich jetzt total makaber und bescheuert anhören, aber für ihn war das eine gut funktionierende Beziehung, egal ob tot oder lebendig. Das wirklich Wichtige war, dass diese Person bei ihm blieb.
Mhm. Ja.
Und auch ganz krass, das wirklich Aufregende kam ja erst, nachdem Steve tot war. Weil was mochte Jeffrey am liebsten?
Lebewesen aufschneiden.
Exakt. Und dieses Mal war es kein Tier Fisch. Und kein Fisch, sondern ein Mensch. Also hat er Steve in den Kriechkeller gebracht von diesem Haus. Ja,
kennen wir
auch.
Doch, ja.
Und hat ihn zerstückelt. Er hat ihn gehäutet und zerstückelt.
Gehäutet.
Er hat die Knochen mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Also er hat das wirklich alles ganz, ganz klein gemacht. Hat diese Knochen und die kleinen Knochen im Wald um das Haus rundum verstreut. Die wurden später auch gefunden. Und die großen Leichenteile, also die Fleischteile, die hat er dann anschließend in Müllsäcke gepackt und in seinen Wagen geschleppt. Er hatte die Vorstellung, er könnte diese Tüten jetzt einfach zur Müllhalde fahren. Mhm. Und jetzt halte ich fest, Missy. Er wurde von der Polizei aufgehalten.
Ach, was für ein Zufall.
Er hatte eine Mittellinie kurz überfahren und hat dafür einen Strafzettel bekommen.
Mhm.
Und ja, als der Strafzettel ausgestellt war, hat der Polizist nochmal so ins Auto geleuchtet. Wir kennen das alle aus so schlechten Filmen, so funktioniert das ja wirklich. Der hat reingeleuchtet und hat gemeint, so, was ist denn in den Mülltüten? Und weil Jeffrey Dahmer, ich habe es ja vorher schon erwähnt, ein unfassbar charismatischer Typ sein konnte, wenn er wollte, hat er ihn einfach ja abgelenkt und hat gesagt, ach, ich will nur altes Zeug zur Müllhalde bringen, nichts Schlimmes. Und der Polizist hat das geschluckt. Der hat ihn weiterfahren lassen. Also erste Chance, einen angehenden Serienkiller zu stoppen, vertan. Er durfte einfach weiterfahren.
Wahnsinn, ne?
Und da hätten sie ihn schon gehabt.
Das wär's dann gewesen.
Ja, Jeffrey war natürlich beflügelt, ne? Also er hat diese Mülltüten dann ja auch entsorgt.
Vor allem, gib dir mal diesen Adrenalinschub, wenn die Polizei kommt und du einfach damit durchkommst. Da denkst du dir
dass
auch,
du
bist
so
der
cool
King.
Cool bleiben kannst.
Ja.
Also jeder andere hätte doch Schweißperlen auf der Stirn Will und würde...
zittern, natürlich.
Er würde sich selber verraten. Aber nicht so Jeffrey.
Ja, da war er bestimmt stolz auf sich.
Ich glaube auch. Und ja, er hat dann einfach gewartet. Er hatte das ja alles dann entsorgt. Und er hat auch so ein bisschen die lokale Presse verfolgt. Also er wollte wissen, wird der Tramper vermisst? Ist da irgendwas drin? Wurden die Leichenteile vielleicht entdeckt? Aber nichts. Nichts. Niemand hat den Tramper vermisst. Es gab keine Vermisstenanzeige. Es gab keinen Leichenfund. Nichts.
Verrückt.
Und da wurden ihm zwei Dinge klar.
Ja.
Er hat einen Menschen getötet und niemand hat es bemerkt.
Ich kann weitermachen.
Und er ist schwul und niemand hat es bemerkt. Also eigentlich ist er das perfekte Chamäleon. Das wurde ihm in der Phase einfach total bewusst. Und weil Jeffrey ja trotzdem noch ein reguläres Leben hatte, ging das erstmal weiter. Er war ja 18, er war mit der Highschool fertig und wie der übliche Werdegang in den Staaten eben so ist, folgt auf die Highschool das College, ne?
Mhm.
Und Lionel Dahmer, also sein Vater, kam samt neuer Frau, also die war dann auch auf einmal da, nach monatelanger Abwesenheit tatsächlich auch wieder ins Haus zurück und zog quasi wieder zu seinem Sohn.
Mit der neuen gleich.
Mit der neuen.
In der Brustmahlzeit.
Und ja, der war schon, ich habe ja vorher gesagt, er war Chemiker und aus sehr gutem Hause. Und natürlich sollte Jeffrey auf ein College gehen.
Mhm.
Und er hat ihn dazu gebracht, sich an der Ohio State University in Columbus einzuschreiben. Ist auch eine sehr gute, by the way. Und Hauptfach Wirtschaft.
Toll.
Ja, aber Jeffrey hatte da natürlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und anstatt die Vorlesungen zu besuchen, hat er sich wieder dem Alkoholismus hingegeben.
Stimmt, da wollte ich dich sowieso noch fragen, wie sich das alles entwickelt hat.
Der Punkt, der mir auch dann sofort kam, so wie hat er das Ganze denn finanziert? Und an der Universität gab es ein Plasmazentrum. Und da hat er so oft Blut gespendet, weil man dafür Geld bekommen hat, dass er limitiert worden ist, dass er wirklich nur einmal die Woche kommen darf. So hat er sich seinen Rausch immer finanziert. Er hat quasi immer sein Blut abzapfen lassen.
Vor allem, du musst da, also ich weiß nicht, wie es zu der Zeit war und dann gerade auch in Ohio, aber hier ist es ja also ganz anders, unabhängig davon, dass es notiert wird. Du kannst da ja auch nicht mit Alk und sonstigen Substanzen.
Damals ging's.
Ja, gut.
Ja, und weil das Vierteljahreszeugnis natürlich dann nicht so prickelnd war und kein Kurs fortführend war, also er hat sich für nichts qualifiziert, musste ihn sein Vater dann ja auch wieder vom College nehmen. Also es kostet ja auch eine Menge Geld, in Amerika aufs College zu gehen.
Das stimmt, ja.
Und da hat sich dann wahrscheinlich nicht mehr so gelohnt für den Vater. Der hat dann auch irgendwann die persönlichen Sachen seines Sohnes vom Campus abgeholt, weil der hatte da natürlich ein Zimmer und hat dann in dessen Zimmer auch den Vorrat an Bier- und Weinflaschen gefunden und hat da, so lange hat es gedauert, muss ich mir vorstellen, der ist jetzt 18, damals war er 14, als er zum ersten Mal getrunken hat, hat Herr Dahmer, also sein Vater, zum ersten Mal realisiert, dass sein Sohn ein Alkoholproblem hat. Also lange, lange hat es gedauert.
Und dann Entzug?
Nö, besser. Was macht man, wenn das Kind nicht spurt? Wann, wo bekommst du Disziplin und Gehorsam eingeflößt?
Im Bootcamp.
Richtig, in der Army. Genau, und da hat ihn sein Vater dann auch hingeschickt. Er ging zur United States Army. Am 12. Januar 1979 hat er sich verpflichtet für 3 Jahre, der gute Jeffrey. Und nach einer abgebrochenen Ausbildung bei der Militärpolizei in Anniston, Alabama, hat er dann nochmal eine neue Schulung absolviert, die hat 6 Wochen gedauert, das war am 11. Mai 1979, zum Sanitäter im Militärkrankenhaus des Fort Sam Houston. Also eigentlich, wenn man bedenkt, was er sehr gerne tut, liegt schon nahe, das mit dem Sanitäter. Das medizinische Wissen hat er sich angeeignet und wie gesagt, das kam später natürlich dann auch noch zum Einsatz. Am 13. Juli 1979... war stationiert in good old Germany. Er war im rheinland-pfälzischen Baumholder stationiert.
Ach, schau an.
Also Anfang der 80er war Jeffrey Dahmer in Deutschland. Sein damaliger Zimmergenosse hat später sogar angegeben, dass er von Jeffrey Dahmer schwer misshandelt, tyrannisiert und sogar vergewaltigt worden ist.
Ernsthaft?
Also er hat auch, als er in Deutschland war, viel gesoffen. Und der Hilfeschrei von seinem Kameraden wurde aber überhaupt nicht ernst genommen, weil die anderen, die mit Dahmer zu tun hatten, gar keinen Eindruck hatten, als könnte der überhaupt gewalttätig werden, dass der total sexuell unerfahren und introvertiert war, ein Einzelgänger, ein Feigling. Ja, aber trotzdem unter Alkoholeinfluss, unter Wutausbrüchen litt.
Also da
gaben auch immer wieder an, der besäuft sich auch in der Schicht immer wieder zur Besinnungslosigkeit. Das führte natürlich dann dazu, wegen dem ganzen exzessiven Alkoholkonsum und mangelnder Therapiebereitschaft. Es gab auch erfolglose Disziplinmaßnahmen. Er wurde halt entlassen, unehrenhaft. Ne? Also es hat nicht funktioniert. Jeffrey musste auch wieder aus Deutschland raus, dann logischerweise, als er entlassen worden ist. Und ist am 24. März 1981 zurück in die Vereinigten Staaten geflogen. Er ist jetzt aber nicht nach Wisconsin geflogen oder nach Ohio zu seinem Vater. Er ist in einem Motel in Miami Beach abgestiegen und hat nebenbei in einem Sandwich-Shop gearbeitet. Er wollte seinen Vater nicht enttäuschen. Er wollte eigentlich, dass die Zeit noch abwarten, für die er sich verpflichtet hat, also für diese 3 Jahre, und wollte nicht vorher schon anrufen und wollte sagen, Dad, ich hab's verkackt.
Ja, ist aber menschlich und nachvollziehbar.
Ja, aber weil das nicht so gut funktioniert hatte, weil er ja immer noch alkoholabhängig war, konnte sich natürlich auch irgendwann das Motel nicht mehr leisten. Also es ging eigentlich alles den Bach runter, ging sogar so weit, dass er irgendwann am Strand übernachtet hat, bis er sich dann überwinden konnte, seinen Vater anzurufen. Der hat ihm natürlich sofort ein Flugticket gekauft, um seinen Sohn wieder zurück nach Hause zu holen. Und so kam es, dass er im September 1981 wieder in Ohio untergebracht war bei seinem Vater.
Ist aber auch nett von seinem Vater.
Absolut. Ich glaube, der war schon immer sehr besorgt. Also ich habe Interviews im sehr alten Alter oder im sehr vorangeschrittenen Alter von ihm gesehen. Er wirkte schon immer sehr besorgt um seinen Sohn. Ja, und einen Monat später, also im Oktober 81, wurde Jeffrey Dahmer dann auch zum ersten Mal verhaftet wegen öffentlicher Ruhestörung und groben Unfugs. Ein sehr schöner Grund, warum
ich
finde, Unfug.
Ja.
Er hatte im betrunkenen Zustand die Hose heruntergelassen. Ne? Okay. Dafür wurde er verhaftet. Sein Vater hat das Ganze nicht so mit Humor genommen. Der hat die Geduld verloren. Ne? Also Jeffrey war einfach an so einem Limit bei seinem Vater.
Reicht halt irgendwann.
Also wer musste dran glauben? Die Großmutter. Die Großmutter war eine sehr gläubige Frau. Jeffrey wurde erstmal zur Großmutter geschickt nach Wisconsin, also wieder weg von Ohio, zurück nach Wisconsin. Dort hat er auch relativ schnell Arbeit gefunden, und zwar in einer Schokoladenfabrik in Milwaukee. Auch sehr nett, aber das Alkoholproblem blieb bestehen. Also er versuchte sich sehr unter dem Einfluss seiner Oma zu zügeln. Er wollte ein besserer Mensch werden. Also gerade dadurch, dass seine Oma ja sehr religiös war, hat er sie am Sonntag immer in die Kirche begleitet und hat versucht, durch die Religion so ein bisschen Erlösung zu finden und wollte sich komplett dieser sexuellen Welt, also dieser homosexuellen Welt, abwenden und auch dem Alkoholismus. Das hat 2 Jahre ein bisschen funktioniert. Und dann ist es leider, wieder alles in die Binsen gegangen. Schuld daran war ein Vorfall in der Bibliothek. Und zwar ging es darum, Dahmer saß in der Bibliothek und hat gelesen und ein Junge ging an ihm vorbei und hat ihm einen zerknüllten Zettel auf den Tisch gelegt, also geworfen. Auf dieser Notiz stand, wenn ich dir einen blasen soll, dann komm aufs Männerklo. Und das hat in Jeffreys Hirn einfach gemacht, weil er das so unbedingt wollte. Er wollte das. Also du kannst ja nicht verbergen, was du bist. Also Homosexualität ist was total Natürliches und es ist einfach deine Lust und es ist deine Sexualität und das zu unterdrücken bringt halt einfach rein gar nichts.
Weder damals noch heute?
Nein. Das hat ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er auch raus ist. Er ist dem Angebot nicht gefolgt. Mhm. Ja, er ist raus aus der Bibliothek. Aber das war der Zeitpunkt, an dem er wieder angefangen hat, mit Männern in Kontakt zu treten. Mhm. Also da war so ein bisschen der Wendepunkt. Er hat also angefangen, in schwulen Saunas und in schwulen Bars zu gehen, die es damals sehr wohl gab, also sehr viele sogar. Und er nahm zum Beispiel Männer in Umkleiden mit in den Saunen. Ne? Also es war eigentlich üblich, dass du zuerst Party gemacht hast und nach der Sperrstunde gab es noch so Saunabereiche in anderen Lokalitäten und da gab es immer so bestimmte Umkleiden, wo sich Männer dann eben zurückziehen konnten und da Geschlechtsverkehr haben konnten. Jeffrey mochte es aber nicht, dass es immer nur um den Akt an sich geht und dann waren die wieder weg. Weil das ist ja genau das, was er nicht will.
Er will
ja
jemanden an seiner Seite.
Exakt. Also hat er angefangen, den Männern Drogen einzuflößen. Und zwar waren das fünf bis sechs Schlaftabletten in den Getränken und es hat die meisten so 4 bis 5 Stunden komplett bewusstlos ausgenockt. Und in dem Zeitraum konnte er alles mit denen machen. Und in seinen Aussagen ging es gar nicht darum, die jetzt zu vergewaltigen oder mit denen ja irgendwas Komisches anzustellen. Er wollte die zum Beispiel auch ganz oft streicheln, er wollte kuscheln. Und er hat einfach für 4 Stunden jemanden bei sich gehabt, der nicht widersprach, mit dem er keine unangenehmen Gespräche führen musste. Und vor allem, bei denen er nicht unter Druck stand, weil er meinte, gerade in der schwulen Szene war es so, du musstest halt immer deine Leistung bringen. Und dann hat er Erektionsstörungen, also er stand nicht unter Druck, weil die Person, die war einfach willenlos, die lag einfach da, sie war anwesend, aber sie war eigentlich nicht da, geistig.
Ich verstehe völlig, was er wollte, was er sich gewünscht hat, aber es müssen wir nicht drüber sprechen, absolutes No-Go.
Ja. Um das nochmal darzustellen in seiner Sexualität, es ging ihm nie darum, selbst anal penetriert zu werden. Er wollte Oralsex ausüben und er wollte der aktive Part sein, aber er wollte niemals, dass ihn jetzt irgendwie ein Typ penetriert oder so. Also das war so ein bisschen seine Einstellung und das war das, was er mochte. Und natürlich, es ist eine Szene, kam das sehr, sehr bald raus, dass sein Verhalten halt nicht so consensual ist und einvernehmlich, sondern dass er die halt einfach unter Drogen gesetzt hat. Und das kannst du nicht machen. Und hat deswegen halt auch in den ganzen Saunas und in den Clubs halt über das Hausverbot bekommen. Hielt ihn aber nicht davon ab, er ist halt dann einfach in Hotels. Und in Kneipen hat er vorher meistens in irgendwelchen Ecken gesessen und hat nach Männern Ausschau gehalten. Die hat er dann halt irgendwann eingeladen und hat dann mitgenommen ins Motel. Und im September 86 hat er dann seine nächste Anzeige bekommen. Er hat vor 2 minderjährigen Jungen masturbiert. Also das war das 2. Mal. Also er hatte eigentlich schon eine Akte, die aussagekräftig wäre, hat aber eine Bewährungsstrafe bekommen. Und dann im November 1987, also 9 Jahre nach seinem ersten Mord, hat Jeffrey zum 2. Mal getötet.
Und wen?
Dieses Mal war das Opfer Stephen Tuomi, 24 Jahre alt, weißer. Und damals hat ihn in einer schwulen Bar, in einem schwulen Club kennengelernt, 290 hieß der. Nahm ihn anschließend halt mit aufs Hotelzimmer, so wie das halt irgendwie gang und gäbe war. Die haben sich heftig betrunken und er hat ihn auch unter Drogen gesetzt. Also er hat ihm wieder was ins Getränk getan. Am nächsten Morgen, als Jeffrey aufwachte, war Stephen tot. Mhm. Er hat behauptet, dass er sich selbst überhaupt nicht daran erinnern kann, dass er ihn ermordet hat. Er war selber so blacked out, dass er gar nicht mehr gecheckt hat, was da eigentlich lief. Und dass er eben neben der Leiche wach geworden ist. Und die hatte einen eingeschlagenen Schädel und Torso.
Was?
Also es muss sehr, sehr, sehr brutal gewesen sein, wie der Mann ums Leben kam. Er war aber so nüchtern, dass er aus dem Hotel oder aus dem Motel rausging, einen großen Koffer in einer Mall kaufte und die Leiche dann in diesen Koffer stopfte. Und dann hat er tatsächlich noch einen Hotelangestellten gerufen, der ihm dann geholfen hat, also diesen Koffer aus dem Hotel zu schaffen. Dann hat er ein Taxi gerufen und der Taxifahrer hat ihm auch geholfen, den Koffer in den Kofferraum zu packen und hat noch gewitzelt und gemeint, ob da eine Leiche drin ist. Und Dama sagt ganz trocken, woher wissen Sie denn das? Und die beiden fanden das total lustig und haben sich köstlich amüsiert. Da war aber wirklich die Leiche von dem armen Mann drin.
Ja gut, weil ja niemand mit rechnet, dass das tatsächlich
Nein,
so ist.
Nein, aber weißt du, auch in dem Moment, dass der so cool bleibt und mitspielt und drüber lachen kann, wahnsinnig, wahnsinnig böse. Also fand ich krass. Auf jeden Fall ist er dann mit dem Taxi zu dem Haus seiner Großmutter gefahren und hat die Leiche in den Keller gebracht.
Also nicht nur bei sich zu Hause in Ohio im Kriechkeller, sondern jetzt auch bei der Oma.
Genau. Und er hat sie in den Keller gebracht, hat den Leichnam vergewaltigt und dann wieder zerstückelt. Und die Überreste hat er einfach in den normalen Müll gepackt und die wurden auch nie gefunden. Ich frage mich, wie das nicht auffallen kann. Also ich weiß, diese Bilder von diesen unfassbar großen Müllhalden in Amerika, die gibt es ja hier auch.
Ja.
Aber in Amerika ist es nochmal so ein riesiges Feld. Und wenn du da irgendwas suchen musst, das ist einfach weg. Und das ist nie irgendjemandem aufgefallen.
Dass halt niemand die Person vermisst hat.
Ja, das mit Sicherheit, aber da kommen wir später auch noch zu. Und jetzt gab es irgendwie kein Halten mehr. Denn zum zweiten Mal kam er ungestraft davon. Es wurde nicht aktiv nach dem Opfer gesucht. Es fiel nicht auf, dass er diesen Menschen in einem Koffer aus diesem Hotel gebracht hat. Nichts. Er war wie ein unbeschriebenes Blatt. Bis auf diese zwei Vorstrafen war Jeffrey Dahmer niemand. Es gibt ein schönes Zitat von ihm nach diesem zweiten Mord. By that time, my moral conscience was so short, so totally corrupted, that my fantasies were my main focus of life. An diesem Punkt war mein moralisches Gewissen so hinüber, so total verdorben, dass meine Fantasien im Mittelpunkt meines Lebens standen. Also er hat eigentlich gar keine Realität mehr gehabt, sondern er hat eigentlich nur noch in seinen Fantasien geschwelgt den ganzen Tag. Und ja, jetzt wusste er, was er wollte. Er wollte Leichen.
Schänden.
Ja. Und das Töten an sich fand er am Anfang noch relativ abstoßend. Also es kommt auch später in der Anklage. Er hat seine Opfer ja auch immer, also damals war es ja noch nicht wegen Mord, aber er hat die ja immer unter Drogen gesetzt. Also das heißt, er wollte eigentlich ja auch gar nicht, dass die irgendwas davon mitbekommen. Dieses Morden an sich, wusste er, war jetzt ein Teil dieser Geschichte, weil du bekommst einfach keine Leichen sonst. Du musst den Menschen vorher umbringen. Und das hat auch dazu geführt, dass er immer mehr getrunken hat. Der hat sich richtig abgefüllt, um sich Mut anzusaufen, um dann wirklich die Morde in die Tat umzusetzen. Und wieder eine Jeffrey Dahmer Side Story. Er hat eine männliche Schaufensterpuppe aus einem Kleidergeschäft gestohlen. Hat die halt versteckt, damit seine Oma die nicht findet. Und
musste auch erstmal verstecken, ist ja so ein Riesending.
Ja, und der hat die regelmäßig ins Bett gelegt und hat neben der masturbiert. Weil dieser Zustand bei Jan total starrer ist. Also das ist eigentlich genau das, was er von einem Mann wollte. Absolute Regungslosigkeit.
Ich bin mir sicher, dass er nicht die einzige Person war, die sowas mag. Also ich kann mir schon vorstellen,
ja,
dass das halt...
Aber in seinem Zusammenhang war das schon gruselig.
Ja. Ich möchte so ein Ding nicht im Bett neben mir liegen haben.
Auf jeden Fall war der Entschluss gefasst. Jeffrey wollte morden. Und am 17. Januar 1988 hat er gegen 1 Uhr morgens an einer Bushaltestelle nähe des besagten Clubs, den ich vorher erwähnt habe, 219, den 14-jährigen James Dockstader, Native American, getroffen.
Also 14.
Ein Indianer, ja. Und laut Dahmers Aussagen hat er ihn damals gar nicht auf 14 geschätzt, sondern auf mindestens 18. Er hat ihm $50 geboten, um quasi mit ihm eine Nacht zu verbringen. Der James, der war polizeilich als Stricher bekannt, mit 14 schon, und hat das Angebot akzeptiert. Also er war nicht ohne Grund um 1 Uhr nachts eben auf der Straße, er ist anschaffen gegangen. Er ist mit in das Haus seiner Oma, also nicht mal im Motel, sondern wirklich halt zu ihm nach Hause. Die beiden hatten Sex und danach hat Dahmer ihn betäubt und erwürgt. Sich wirklich tagelang, er hat die Leiche im Wandschrank versteckt, tagelang an der Leiche vergangen. Er hat immer wieder die Leiche geschändet.
Wie schrecklich.
Und als der Verwesungsgeruch dann zu stark wurde und das seiner Großmutter auch aufgefallen ist, ich meine, das musst du dir vorstellen, ne? Also wir hatten das ja auch bei Gacy. Irgendwann riechst du's. Hat er das alles aufs Katzenklo geschoben, hat die Leiche dann auf dieselbe Weise entledigt wie schon sein vorheriges Opfer, also hat es einfach in den Müll geschmissen und das einfach abholen lassen. Sehr bitter.
Total.
Ja. Ja, am 27. März 88, also wirklich keine 2 Monate später, hat Dahmer dann den 23-jährigen Richard Guerrero, ein Weißer, in der Phoenix Bar in Milwaukee kennengelernt. Auch hier $50 geboten, eine Nacht, na, mit ihm. Auch er ging mit, das musst du dir mal vorstellen. Während seine Oma im selben Haus schlief, hat er nebenan sein 4. Opfer erwürgt und seine sexuellen Fantasien an der Leiche ausgelassen. Im selben Haus. und sie hat nichts mitbekommen.
Heavy. Vor allem stell dir mal vor, das Opfer hätte geschrien. Also ich weiß ja nicht, wie er.
Naja, die waren ja immer alle betäubt. Und er hat die ja immer.
Ach so,
also
stimmt.
Der hat die eigentlich immer alle erdrosselt.
Hm.
Und wenn die betäubt waren, dann haben die das ja quasi gar nicht mitbekommen.
Ja klar, weil im Normalzustand, sobald da einer schreit, wirst du ja auch wach.
Ja, ne? Und dann auf diese ganzen Kämpfe, ne?
Ja.
Also, ja.
Heftig.
Ja, und nach dem Frühstück mit seiner Großmutter hat er dann den leblosen Körper in den Keller gebracht, wo er ihn dann zerstückelte. Und ebenfalls wieder im Hausmüll entsorgte. Während die Oma, die Catherine Dahmer, im Sonntagsgottesdienst war, hat er den Schädel präpariert. Und den hat er tatsächlich für mehrere Monate aufgehoben.
Wo?
Immer wieder im Haus. Ich habe da mehrere Sachen dazu gelesen und auch gesehen. Ist immer so eine Geschichte, wenn man, es gibt einen Film über den, da war er mal in so einer Box, dann war er in der Truhe, dann war er im Keller, dann war er im Wandschrank. Er hat ihn einfach aufgehoben.
Und warum diesen einen Schädel?
Der hatte allgemein eine sehr große Neigung zu Genitalien und Schädel. Aber da kommen wir später noch dazu.
Mhm.
Im September im selben Jahr ist dann Dahmer tatsächlich ausgezogen von seiner Oma in seine erste eigene Wohnung. Also auch sehr fatal.
Wie alt war er da?
28. 28.
Mhm. Ja.
Da hat er den 13-jährigen Somsek Sintasomphony getroffen, hat ihm Geld für Nacktaufnahmen angeboten. Also in sein eigenes Apartment. Jetzt hatte er mehr Narrenfreiheit, ne? Und den Eltern von dem Jungen fiel auf, dass nach dieser Begegnung mit Dahmer, dass der völlig verstört war. Also irgendwie total neben der Spur, und die haben den halt zur Seite genommen, haben gefragt, was mit ihm los ist. Und er hat erzählt, was Dahmer mit ihm gemacht hat. Also den hat er tatsächlich anscheinend nur fotografiert. Also da war nicht mehr, den hat er nicht umgebracht. Ich gehe aber auch davon aus, dass er ihn betäubt hat und vergewaltigt hat. Und das führte dazu, dass die Eltern Dahmer angezeigt haben. Und der Fall ist dann tatsächlich vor Gericht gelandet. Die Staatsanwaltschaft hatte gar keine Beweise dafür, dass Jeffrey Dahmer überhaupt irgendwas gemacht hat oder dass er den Jungen vergewaltigt hat oder in irgendeiner Form misshandelt. Na, da stand Aussage gegen Aussage. Die Anklage lautete deshalb nur, sage ich jetzt mal, auf sexuellen Missbrauch eines Minderjährigen. Auch hier hätte man durchaus mehr machen können.
Absolut.
Aber ich muss dazu sagen, der Vorwurf wog wegen der Vorstrafen schwerer. Jeff drohte wirklich eine langjährige Haftstrafe im Gefängnis. Und er hat sich dann so ein bisschen rausgeredet. So wie wir das schon immer kennen. Er hat sich vor Gericht schuldig bekannt. Er hat die Begegnung als Missverständnis abgetan. Er habe mit dem Jungen sexuelle Handlungen vorgenommen, aber er hat ihn wesentlich älter geschätzt und ja, er wollte den Richter so ein bisschen manipulieren, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt, wenn man ihn wegsperren würde, dass er wirklich gedacht hat, er hat einvernehmlichen Sex mit einem Erwachsenen,
mhm,
mit einem 14-Jährigen. Mhm. Er hat sich halt total als Opfer hingestellt und als total reuevoll und ja, du weißt, wie das läuft. Dahmers Anwalt hat sogar noch argumentiert, dass er eine Therapie benötigt. Also das war der Anstoß seiner eigenen Verteidigung. Aber der Richter, guter Typ, der hat sich überhaupt nicht einlullen lassen. Also ihm war das zu blöd und hat Jeffrey, wenn auch nur zu 12 Monaten Haft verurteilt. Von denen hat er aber auch gar nicht so viel abgesessen. Der Rest wurde nämlich zur Bewährung ausgesetzt. Selbst für die Zeit in der Inhaftierung gab es noch Erleichterungen. Also eigentlich alles nicht so schlimm für Dahmer, auch wenn es für ihn tatsächlich nicht so prickelnd war. Also für ihn war das ganz schlimm, eingesperrt zu sein. Dahmer hat den Richter nämlich hat echt gebeten, den Vollzug offen zu machen, damit er seiner Arbeit an der Schokoladenfabrik nachgehen kann.
Mhm.
Und das wurde ihm eingeräumt. Weil Jeffrey meinte, das ist die einzige Sache in seinem Leben, für die er stolz empfindet, die er wirklich gut kann. Das wäre total blöd, wenn sie ihm das jetzt nehmen würden. Deswegen war Jeffrey, obwohl eingesperrt, tagsüber halt draußen in seiner Haft. Also offener Vollzug, Wahnsinn, oder? Genau, aber bevor dieser offene Vollzug starten sollte, hat er am 25. März 89 noch in einer schwulen Bar, Le Cage hieß die, den 26-jährigen Halb-Afroamerikaner Anthony Sears kennengelernt.
Mhm.
Und Anthony war ein sehr hübscher Mann, hat von einer Karriere als Model geträumt und ja, Jeffrey Dahmer hat natürlich seine Chance gewittert und hat ihm angeboten, hey, ich mache Fotos von dir, so wie er das ja schon mit dem 14-Jährigen gemacht hat. Natürlich war Anthony dann sofort Feuer und Flamme und ging mit.
Ganz klar.
Ja, und nach Mitternacht sind sie dann aus dieser Bar verschwunden und zu Dahmers Großmutter gefahren. Und du fragst dich jetzt bestimmt, warum? Da ist er nämlich kurz vor seiner Inhaftierung wieder zurückgezogen, weil dann hätte er ja kein eigenes Apartment mehr gehabt.
Ja. Verstehe.
Und haben sie dort Sex gehabt. Anschließend wieder dasselbe Ritual. Dahmer hat sein Opfer mit einem Getränk quasi bewusstlos oder gefügig gemacht, obwohl sie schon Sex hatten. Er hat wieder Schlaftabletten untergemischt und ihn danach sofort erwürgt. Also sobald die weg waren, wurden die erwürgt. Dann hat er sich wieder an der Leiche vergangen. Das war für ihn irgendwie viel aufregender, als eben mit der lebenden Person zu schlafen. Danach hat er die Leiche in der Badewanne zerlegt und den Kopf und die Genitalien hat er präpariert. Den Kopf hat er in einem kleinen Koffer aufbewahrt, den er sogar in die Arbeit mitgenommen hat und hat hat den Koffer im Spind in der Schokoladenfabrik verstaut. Also der war quasi Jeffreys fünftes Opfer schon.
Mir fehlen die Worte, in die Arbeit. Mhm.
Der hat ihn immer mit dabei, der wollte ihn nah bei sich haben. Und am 23. Mai 1989 hat Jeffrey dann seine Haftstrafe im offenen Vollzug angetreten. Und dann ist was Krasses passiert. Im Mai ging er rein. Im November, während eines Freigangs, also er saß ja insgesamt nur 10 Monate, aber da war er noch im offenen Vollzug, ging er wieder in den Club 219, ist mit irgendeinem Mann ins Gespräch gekommen. Die beiden haben sich betrunken. Jeffrey Dahmer hat das Bewusstsein verloren. Und kam dann später gefesselt in einer Wohnung wieder zu sich.
Mm-mm.
Doch, er wurde zum Opfer. Der Mann hat ihn vergewaltigt.
Nein.
Also fand ich einen sehr spannenden Twist. Der ließ ihn dann aber gehen. Also der hat ihn dann halt einfach wieder entfesselt. Und Jeffrey kehrte in die Besserungsanstalt
Wie
zurück.
Crazy ist das
Aber krass,
denn?
Oder hätte ja auch sein können, dass es irgendwas in ihm auslöst.
Mhm.
Dass er mehr Empathie empfindet. Aber nee, also er wurde da zum Opfer. Und während in der Zeit, in den 10 Monaten, die er die Haft abgesessen hat, hat er nichts gemacht. Also da hat er niemanden umgebracht. Und es hat tatsächlich nach der Haft auch ganze 3 Monate standgehalten, dass er nichts gemacht hat. Er hat die Zeit auch bei seiner Großmutter verbracht und ist dann aber nach 3 Monaten in sein eigenes Apartment gezogen. Und die Adresse merkst du dir jetzt mal bitte ganz gut. Denn am 14. Mai 1990 ist er in sein Apartment 213 im Oxford Apartment Komplex eingezogen, in der nördlichen 25. Straße in Milwaukee. Und ab da an ging es richtig los. Und das ist dieses grausige Apartment, wo alles passiert ist. Und in der Wohnung hat er Sicherheitssysteme installiert aus mehreren Türschlössern und Alarmvorrichtungen und Kameraattrappen. Einfach, weil es eine, ja, ich habe Bilder von dem Objekt gesehen, das war jetzt nicht so schick oder so. Aber er hatte halt super Angst, dass wenn er Sachen da drin praktiziert und das ja genauso jetzt umsetzen kann wie bei seiner Oma, nur ungestörter, dass irgendjemand mal irgendwas findet, ne? Und deswegen hat er das wirklich sicher gemacht, dieses Apartment. Und dann ging es schon los. Also am 21. Mai 1990 ging es dann an Opfer 6. Also das heißt, nur 7 Tage, nachdem er da eingezogen ist in dem Apartment. Also
ging
er hat
super
wirklich
schnell.
Relativ schnell angezogen. Und zwar hat er da sein nächstes Opfer getroffen, Raymond Smith, a.k.a. Ricky Lee Bex. Und der war ein 33-jähriger Afroamerikaner und war heterosexuell, hat sich aber als Stricher in der homosexuellen Szene rumgetrieben.
Mhm.
Ihn hat er in der Taverne 219 getroffen und auch hier wieder $50 für Sex, ne, geboten. Um die ganze Nacht zu bleiben, war das Raymond viel zu wenig. Er hat gesagt, okay, für $50 gehe ich mit, aber ich bleibe auf keinen Fall die ganze Nacht. Und das hat natürlich sofort dazu geführt, dass nach dem Sex Dahmer herging und hat ihn wieder mehrere Schlaftabletten eingeflößt, damit er da bleibt. Wieder sofort erwürgt, nachdem er ihn betäubt hat. Anschließend hat er dann masturbiert und jetzt wird's ganz bizarr. Er hat den Körper von Raymond in verschiedene Posen gebracht, also ganz seltsame Posen, und hat ihn fotografiert. Irgendwie war das so sein Ding, dass er jetzt immer wieder mit Polaroid-Kameras Fotos entweder von den Zerstückelungen, von den Leichen gemacht hat. Also der hat es richtig dokumentiert. Und an den darauffolgenden Tagen, also er war ja mit dieser Leiche beschäftigt, hat er auch seine Gruppentherapiesitzungen versäumt, weil er mit der Zerstückelung und mit der Entsorgung der Leiche beschäftigt war. Und auch hier ist es wieder nicht aufgefallen.
Interessant.
Dann ging es weiter. Am 24. Juni 90 hat er den 27-jährigen Afroamerikaner Edward Smith in der Phoenix Bar kennengelernt. Die kennen wir auch schon.
Ja.
Und nur wenige Stunden später hat Dahmer Edward dann auch wirklich schon in seinem Apartment ermordet. Also es ging unfassbar schnell. Und dann ein Versuch, der ungewöhnlich für Dahmer endete. Einige Tage nach dem Mord an Edward, über den ich gerade gesprochen habe, kam er wieder in die Phoenix Bar und traf einen 15-Jährigen. Den hat er wieder mit derselben Masche gelockt, Geld für Fotos, lass uns in das Apartment gehen. Und Dahmer hatte keine Schlaftabletten mehr vor der Dick. Ich weiß nicht, ob ihm das vorher schon bewusst war oder ob es ihm dann erst aufgefallen ist, als der Junge schon bei ihm war.
Und dann?
Er hat ihm mit einem Gummihammer auf den Nacken geschlagen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass, so wie es in Filmen immer dargestellt wird, dass der Junge zu Boden ging, sondern der war super pissed, logischerweise,
ja,
und hat das Apartment verlassen. Also der ist dann einfach rausgestürmt und war super sauer. Und was ich nicht verstehe, der kam später nochmal zu Dahmer ins Apartment, weil er kein Geld mehr für den Bus hatte und
was?
Wollte Geld von ihm.
Mhm. Das wäre das Letzte. Und wenn ich 5 Kilometer laufen müsste, niemals würde ich
aber
zu diesem
auf,
Typen zurückgehen.
Er hat ihn nochmal mit rein, er hat ihn nochmal reingebeten. Und die haben die ganze Nacht dann über diesen versuchten Angriff gesprochen. Irgendwie kam dann so eine Sympathie von Dahmer. Und er hat dann gesagt, er hat ihn dann laufen lassen, weil er den Jugendlichen dann irgendwie besser kennengelernt hat und dann war er nicht mehr imstande, ihn zu töten, weil er so ein nettes Gespräch mit ihm hatte und der entkam dann einfach.
Ich fass es nicht.
Ja, aber weniger Glück hatte dann Opfer Nummer 8. Weiter ging es nämlich im September und zwar am 3. Immer noch 1990, gegen 3 Uhr morgens traf Dahmer dann den 23-jährigen Afroamerikaner Ernest Miller und zwar vor einer Erwachsenenbuchhandlung. Also da gab es wahrscheinlich Pornos und so und hat ihm da vor Ort wieder Geld für Fotos geboten. Und Miller hat sich dann auch in erotischen Posen fotografieren lassen und dann kam es zu einvernehmlichen Sex. Also das hat alles gepasst. Und ja, dann kamen wieder die berühmt-berüchtigten Schlaftabletten zum Einsatz.
Hatte er wieder welche?
Mhm. Er hat ihn aber nicht umgebracht, er hat sich an ihm vergangen. Und erst als er wieder merkte, dass er zu sich kam, er hat immer seinen Kopf so ein bisschen auf die Brust gelegt und er wusste ganz genau, wie sich der Herzschlag verändert, wenn Menschen wieder zu sich kommen. Weil so ist es ja relativ, die Atmung ist flach, dein Herz schlägt ruhiger und er hatte das genau gewusst. Also er weiß genau, wann wer wieder zu Bewusstsein kommt und wann er vorsichtig sein muss.
Mhm.
Weil er eben zu sich kam und er zu viel Zeit damit verbracht hat, wich Jeffrey damals zum allerersten Mal von seinem gewohnten Modus operandi ab, hat ihn nicht erwürgt. Er hatte Angst vor Gegenwehr, wenn er wieder zu sich kommt, dass er zum allerersten Mal zu einer anderen Methode griff. Und zwar hat er ihn mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten. Das war tatsächlich das allererste Mal und bleibt auch das einzige Mal, dass Dahmer mit irgendeinem Hilfsgegenstand quasi jemanden umgebracht hat.
Die große Ausnahme.
Ja, schon auch irgendwie erwürgt. Also er hat ja auch mal mit der Hantel erwürgt, aber er hat keine Waffe. Also kein Messer, keine Pistole. Das war so nicht bei Jeffrey Dahmer.
Aber was war jetzt bei diesem Mann anders, dass er sich dachte, das könnte in einem Fight enden und nicht so ganz funktionieren?
Ich verstehe schon nicht, warum er den nicht, so wie alle anderen auch, gleich nach der Betäubung umgebracht hat. Den hat er ja leben lassen. Das war ja schon eine Abweichung.
War von seiner Statur her irgendwas bekannt?
Ich habe hier allgemein mal die Opfer für dich. Mhm. Das werde ich dann auch mal posten. Und du siehst schon, deswegen war es für mich so wichtig.
Wir sind jetzt bei, hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge.
Wir sind jetzt bei Ernest Miller. Und das ist im Jahr 1990.
Na gut, aber er hat zumindest auf dem Foto einen sehr muskulösen Oberkörper.
Vielleicht lag es da dran.
Vielleicht war der ihm ein bisschen zu stark.
Ja.
Na gut, aber spannend.
Aber ihn hat er auf jeden Fall verbluten lassen, hat ihn dann sofort zerstückelt. Ja, es lief auch wieder alles in der Badewanne ab. Und den kompletten Prozess hat er tatsächlich mit der Polaroid-Kamera festgehalten. Also wirklich.
No.
Ja, von Anfang bis Ende. In einem Interview habe ich auch gehört, dass Jeffrey manchmal eben die Leichen ja in seiner Badewanne hatte.
Ja.
Und oft, wenn es unter der Woche passiert ist, hat er die sich aufgehoben bis halt zum Wochenende, damit er dann halt wirklich nochmal mit ihnen Spaß haben kann.
In der Badewanne?
Und in der Badewanne, die hat er dann mit Eis aufgefüllt, hat er dann ja morgens auch duschen müssen, weil er musste ja zur Arbeit. Also hat er in dieser Badewanne kalt geduscht mit den Leichen, damit das Wasser, das warme Wasser, also in dem Fall ja das kalte Wasser, die Eiswürfel nicht zum Schmelzen bringt. Deswegen hat er kalt geduscht. Und er hat gemeint, das hat sich auch total gelohnt. Also das war es ihm wert, kalt zu duschen, für das, dass er dann quasi seine Leichen besser erhalten konnte.
Wow.
Jetzt, wie gesagt, sind wir bei Opfer 8. Und weil mir schon klar war, dass diese Folge wahrscheinlich nicht nur bei einer bleibt.
Haben wir davor schon ausgemacht, dass wir es eventuell splitten. Auf zwei Folgen aufsplitten.
Ganz genau.
Und an dem Punkt sind wir jetzt, ne?
Weil wir sind jetzt quasi am Mittelpunkt angekommen. Mitte eigentlich auch der Opferanzahl.
1990, ja.
Lass uns einfach beim nächsten Mal weitermachen und lass eine Doppelfolge draus machen. Ich finde, wenn dann, Jeffrey Dahmer ist auf jeden Fall so ein Kandidat für eine Doppelfolge.
Gut, dann verbleiben wir so. Wir machen hier ein Cut. Ich bin schon super gespannt, wie es weitergeht. Du erzählst es immer alles so detailgetreu, als würde sich alles direkt vor meinen Augen abspielen.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Nee, aber es ist echt cool, Bibi. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier.
Genau, und dann hören wir uns nächsten Freitag um 13 Uhr, weil dann geht es nämlich weiter.
Genau.
Mit Jeffrey Dahmer.
Folge Nummer 31. Wow.
Bye, bye.
So viele schon. Ciao.